Salzburger Nachtstudio. Er flog voraus.
Er flog voraus, natürlich ein schönes Sprachbild für jemanden, der eine Avantgarde dargestellt hat.
Der österreichische Architekt Karl Schwanzer.
Und zwar, dass er Anfang der 60er noch 2 Jahre hinter Mies van der Rohe zurück war, aber dann in einer Art und Weise sowohl in der Form als auch in der Bauausführung, in der Bautechnik eine Pionierrolle eingenommen hat, wo den anderen wirklich der Atem wegblieb. Sei es, dass das BMW-Hochhaus errichtet wurde letztlich als Hängebrücke, es hat auch die DIN-Norm einer Hängebrücke, sei es das Philips-Haus, wo auch Wolf de Brieck sagt, das Haus so zu bauen, hätte sich technisch damals niemand anderer getraut als Schwanzer.
Eine Sendung von Katrin Markowski.
Das heißt, der Schwanzer flog voraus in intellektueller Hinsicht, aber auch letztlich in kaufmännisch-organisatorischer Hinsicht und in künstlerischer Hinsicht. Und hat ihm etwas getan, was der Auftrag des Dichters und auch des Architekturdichters ist, nämlich ins Unbekannte aufzubrechen, weil dort, nur dort findet man das Neue.
Das Neue liegt im Ereignis seiner Wiederkehr, formulierte der Philosoph Michel Foucault. Doch in dieser Sendung werden Sie weniger Spuren des Neubekannten der Architekturgeschichte finden, sondern eher Architekten kennenlernen, die Karl Schwanzer aus nächster Nähe erlebt haben. Architekten, die seine ganz individuelle Arbeitsweise kennen und die Entstehungsprozesse seiner Bauten beschreiben. Manchmal kommen die Männer dabei auch ins Schwärmen. Das sind Boris Podrecka und Heinz Neumann oder Wolf-Dieter Prix, die mit Schwanzer ein Großraumbüro geteilt haben. Der Filmemacher Max Gruber, den Sie zu Beginn der Sendung hörten, hat über Karl Schwanzer mit dem gleichnamigen Titel dieser Sendung, Er flog voraus, einen Dokumentarfilm gedreht, der inzwischen in den deutschsprachigen Kinos zu sehen ist. Daraus spielen wir immer wieder Ausschnitte, unter anderem erkennbar an großen Gesten der Filmmusik und sogenannten Enactments, Szenen, in denen Burgschauspieler Nikolaus Ofzarek Karl Schwanzer darstellt und seine Leidenschaft für Architektur. Während ich nun im Büro von Heinz Neumann lande und an seinen runden Tisch gesetzt werde, läutet sein Mobiltelefon. Der Architekt ist ziemlich groß, irgendwie passend zu seinen Bürohochhäusern, die sich durch Wien ziehen.
Was haben wir für ein schönes Geräusch?
Wolf. Halli, hallo.
Der bekannteste Bau von Karl Schwanzer steht in München. 4 große, runde Türme. Und ihre legendäre Geschichte. Heinz Neumann erzählt.
Wir haben am BMW-Haus in München gezeichnet und sind natürlich bis in die Nacht, das war dort üblich, gesessen und haben skizziert und haben Vorschläge gemacht. Und eines Tages ist einfach so ein Vierzylinder, wie er heute heißt, am Tisch gelegen. Wir haben gelacht in der Entwurfsabteilung und haben gesagt, das geht nie. Zusammengeknüllt das Aquafix und in den Papierkorb. Schwanzer ist in der Nacht durchs Büro gegangen und hat sich alles immer angesehen, was gezeichnet, konstruiert wurde. Und er hat dieses Papierknödel aus dem Papierkorb geholt, hat es glatt gestrichen, hat den Prismenmaßstab drüber gelegt und hat geschrieben, so weitermachen, Schwanzer. Das war für uns eine Aufforderung, sich wirklich diesem Thema zu widmen. Und wir haben es verfeinert, wir haben es weitergezeichnet und dann kam eine tolle Situation. Die Projekte lagen schon bei BMW und wurden vorbeurteilt und man war nicht ganz sicher, ob dieser Vierzylinder auch funktionell, ob das Licht, ob die Arbeitsplätze etc. stimmen. Und er hat zu mir gesagt, Herr Neumann, Sie fahren nach Geiselkasteig. Ich bin mit der Eisenbahn hingefahren und habe in Geiselkasteig ein Rondeau aufgebaut und da drin war Möblierung. Da drin sind Menschen gesessen, die haben gearbeitet. Wir haben von draußen hineingeleuchtet. Es war wirklich eine super Show. 1:1, das hat er aufbauen lassen. Also diese Kraft muss ein Architekt haben, der sagt, ich nehme das Geld in die Hand, um 1:1 meinem Bauherrn zu zeigen, wie das ausschauen könnte. Und ich glaube, es war die Familie Quandt. Ich war leider nicht dabei. Die haben das gesehen und haben entschieden, Herr Professor Schwanzer, Sie bekommen den Auftrag.
Mit der Lösung eines Problems ist man verkettet bis zur Selbstaufgabe. Man vergisst alles um sich herum. Vergisst zu essen, zu schlafen, zu leben. Aber ohne völlige Hingabe an ein Werk ist keine Optimierung einer Leistung denkbar. Architekt zu sein ist kein bürgerlicher Beruf mit regelmäßigen Mittagspausen und Büroschluss um 5.
Für Karl Schwanzer war Architektur materialisierte Poesie. Das Bauen, kalter Journalismus. Und Poesie hat, wie Rimbaud es fordert, ins Unbekannte aufzubrechen.
In seinem eigenen Werk hat er eine ebenso große Neugierde für immer neue Formen an den Tag gelegt, die dazu geführt haben, dass man einen klassischen Stil bei Schwanzer wahrscheinlich nicht festmachen kann. Es ist ein gewisser Wille zu einer sehr klaren, formalen Ausprägung und zu, man könnte sagen, ikonischen Bauten, die man nicht mehr vergisst. Weil sie unverwechselbar sind, weil sie eine starke bildmäßige Wirkung entfalten, denken Sie an das BMW-Headquarter in München oder das Philips-Haus in Wien, aber auch das Museum des 20. Jahrhunderts, das heutige Belvedere 21. Das sind Gebäude, die durch ihre Form unverwechselbar sind.
Andreas Nierhaus ist Kurator im Wien-Museum und plant in 2 Jahren eine Ausstellung zu Karl Schwanzer. Vor uns auf dem Tisch liegt ein Bildband der Schwanzers Lyrik, essayistische Texte und vor allem seine Werke präsentiert. Wir machen Halt bei einer Zeichnung, die wie der Aufriss eines Kleeblattes von oben aussieht. Oder auch wie eine Zelle in 4 Teilen, fast wie die Skizze eines Biologen.
Also das Organische oder das aus der Natur Kommende in der Formensprache von Karl Schwanzer ist sicher gegeben. Es gibt in seinem Buch Architektur aus Leidenschaft, eines der spannendsten Architekturbücher, die in den 70er Jahren veröffentlicht wurden, nämlich weltweit, gibt es auch sehr viele Fotografien, die mit Natur zu tun haben, mit Stein, mit kristallinen Formen, mit Steinformationen. Und die zeigen, dass er sich von diesen natürlichen Formen inspirieren hat lassen. Diese Assoziationen von Architektur und Zellen, die gibt's seit dem späten 19. Jahrhundert. Das ist aber etwas, was natürlich in der Moderne des 20. Jahrhunderts immer stark wird. Das wird selten ein Architekt explizit ausdrücken. Aber dass man bei der Planung von, ich sage jetzt Zellenkonglomeraten, denn ein großes Bürogebäude besteht ja aus lauter kleinen Zellen, an solche Bilder denkt oder dass einem solche Bilder in den Kopf kommen, das ist nicht ungewöhnlich, aber das hat er sicherlich auch mit einer ganz speziellen Hingabe zu einer eben formalen Durchgestaltung ausgedrückt.
Das Runde, das Organische, das Eckige, gefaltete Papiere, viele Skizzen, damals noch mit dem Stift gezeichnet, nicht auf dem Computer angefertigt. Dazwischen sogar Gedichte über die Büroorganisation. Das alles macht den Eindruck, als ob Karl Schwanzer sehr sinnlich, körperlich und zuweilen dichterisch an seine Ideen heranging. Und mit einem Faible für Autos, wie wir gleich hören. Heinz Neumann, dann der Filmemacher Max Gruber.
Wie eine Wirbelsäule, aber die von oben aufgehängt ist. Bei uns ist ja die Wirbelsäule von unten statisch bestimmt. Und zur Fassade ist zu sagen, wir haben sehr, sehr lange darüber nachgedacht, wer diese Fassade machen könnte. Schwanzer ist nach Japan gefahren und hat dort mit Firmen gesprochen, ob die diese vorgefertigte Fassade machen könnte und man wurde handelseins. Und dieses japanische Produkt ist heute die Fassade vom spektakulären BMW-Haus. Und dass es nachher Vierzylinder getauft wurde, freut mich sehr, weil damals wurden viele Vierzylinder gebaut von BMW. Heute haben sie Sechszylinder, Achtzylinder, alles, was die Welt will. Aber damals war es ein Statement, wo Technologie des Autobaus und Architektur sich verschränkt haben.
Das kann was. Also dieses Gebäude hat eine helle, freundliche, kraftvolle und auch leichte Präsenz, auch mit den Baumaterialien und der Gestaltungswille, der darin zum Ausdruck kommt. Die Zartheit und trotzdem Stärke, die das ausstrahlt, ist wirklich ein ganz tolles Gebäude und vielleicht sind typisch für den Geist, der für dieses Gebäude letztlich verantwortlich ist, auch die drei Richtergemälde im Foyer, weil ich glaube, Schwanz und Kuhnheim waren mit Gerhard Richter befreundet, der damals nicht der Gerhard Richter von heute war, und haben um einen Bettel von 10.000 Mark pro Bild drei große Gemälde bei Richter in Auftrag gegeben. Ein gelbes, ein rotes und ein blaues Großformat, die heute das Foyer schmücken, die auch im Film entsprechend zur Geltung kommen, weil sie prachtvoll aussehen. Naja, heute wäre ungefähr jedes dieser Bilder 50 Millionen Euro wert.
Also es wurde eigentlich der Kern zuerst errichtet und an diesem Kern entlang hat man dann die einzelnen Stockwerke hochgezogen, ja, um das jetzt ein bisschen zu verbildlichen. Und das war bautechnisch eine Innovation. Ja. Also das sieht man auf diesen Fotos. Zuerst ist eben dieser Kernbau aus Stahlbeton errichtet worden und dann sind die einzelnen Stockwerke mit Seilzügen hinaufgezogen worden und hängen eigentlich an dieser sehr auffälligen Tragestruktur, die den oberen Abschluss des Gebäudes bildet. Also da oben ist kein Penthouse an der Spitze dieses Gebäudes, sondern eine sehr auffällige Konstruktion, die das Ganze statisch hält.
Wir haben gekämpft mit den abgehängten Decken in diesen runden Baukörpern. Und wir sind zu fünf, zu sechs in der Nacht gesessen und haben Ideen entwickelt etc. Und dann ist mir eingefallen, ein strahlendes Muster von der Mitte ausgehend mit den abgehängten Decken. Und das war ein sehr interessanter Vorschlag.
Wie ein Stern, so?
Wie ein Stern. Es war ein Stern, wo die Strahlen vom Mittelpunkt eines solchen Baukörpers ausgegangen sind. Schwanzer ist aufgesprungen, ist zu mir gegangen, hat mit dem Daumen mir auf die Brust gedrückt und hat gesagt, Herr Neumann, jetzt haben Sie den Schwanzerorden.
Nur wenige Menschen sind zu Spitzenleistungen prädestiniert. Diese Auswahl ist die Macht des Schicksals.
Es war immer noch eine Idee bei ihm im Kopf. Und sollte man nicht das auch noch probieren? Und dann hat man halt noch einmal die Sache aufgewärmt. Und meistens ist noch irgendein Feature, das interessant war, dabei entstanden.
Der Architekt und Architekturtheoretiker Günther Feuerstein schreibt über Karl Schwanzer Folgendes. Hier ein weiterer Ausschnitt aus dem Film von Max Gruber.
Schwanzer kam, sah und füllte den Papierkorb. Schwanzer besaß einen unglaublich selektiven Blick, eine Sicherheit des Urteils. Für ihn ist die Intuition, die emotionelle Kombinatorik das Entscheidende. Rationale Begründungen folgen nach, weil man sie heute eben verlangt. Aber knapp vor dem Ziel einer Entwicklung kam manchmal alles ganz anders.
Das Verworfene zum Neuentwurf zu bringen, die Unsicherheit eines kreativen Prozesses so lange wie nötig auszuhalten, das Neue wieder und wieder zu prüfen, zu korrigieren und dann zum Abschluss freizugeben, das erzählen seine Mitstreiter, war aufregend wie anstrengend. Einer davon, der Triester Boris Potrecka, ehemals aus der Meisterklasse Roland Reiners. Boris Potrecka erzählt, wie es war, an der Seite Schwanzers zu arbeiten.
Der Schwanzer war ein Architekt, der man als Anreger bezeichnen könnte. Er war kein Architekt, der mit fertigen Zetteln und Skizzen ins Büro in der Früh gekommen ist, einem Mitarbeiter erklärt, was er will und wie man es macht und in welche Richtung man rennt, sondern er war oral präsent und hat Mitarbeiter über die Schulter geschaut und korrigiert und weiter korrigiert und weiter gepresst. Also die Zitrone musste bis zum letzten Tropfen gepresst werden, damit er gesagt hat, in diese Richtung machen wir das.
Der Kunsthistoriker Andreas Nierhaus, der sich mit Schwanzer-Dokumenten und Materialien für das Wien-Museum befasst, wirft einen Blick von außen und aus heutiger Perspektive auf den Architekten Karl Schwanzer.
Was man beim Werk von Karl Schwanzer immer berücksichtigen muss, ist, dass er ein sehr großes Büro geführt hat, in dem er der Prinzipal war, der die besten Ideen, die in diesem Büro entstanden sind, in diesem Atelier entstanden sind, weiterentwickelt hat und zur Weiterentwicklung freigegeben hat. Das heißt, es ist ein Team aus sehr vielen, auch arbeitsteilig organisierten Personen, die an diesen Projekten arbeiten. Er hat, so ähnlich wie Otto Wagner Jahrzehnte vor ihm, darauf geachtet, dass nur nach seiner Vorstellung perfekte Projekte dieses Atelier verlassen und diese formale Qualität auch besitzen. Und dass für jedes Projekt, sei das jetzt ein Autohaus, eine Kirche oder ein Bürogebäude oder eine ganze Stadtplanung, dass das immer konsequent auch im Sinne einer neuen, modernen Architektur des 20. Jahrhunderts durchgedacht wird. Ja.
Schwanzer war jemand, der immer hohe Ansprüche gestellt hat und immer mit einer Schnauze der Unzufriedenheit kam, weil man gespürt hat, er will mehr, aber er kann sich nicht vorstellen, die fertige Form des Mehrs.
Ganz anders Heinz Neumann. Er sah in Karl Schwanzer nicht nur den Kreativen, sondern auch den Pragmatiker und Manager, der, wie er in unserem Gespräch sagt, niemanden abgekanzelt hat, sondern Talente neben sich wachsen ließ und förderte.
Er hat genau erkannt, dieser Platz, dieser Bauherr, diese Aufgabe, und das konnte er zusammenführen. Und das war etwas sehr Schönes. Und wir haben ja oft Architekturkarikaturen gezeichnet, wie man halt als Jungspund auf der Hochschule macht. Und er hat das nicht verworfen. Er hat versucht, aus diesen Ideen etwas zu formen.
Der Schwanzer war eben jemand, für den diese Apotheose der Form wichtig war. Ja? Also was ist Zeit, was ist die Form der Zeit? So wie sie die Zeit ändert, ändert sich die Form. Das heißt, er kommt wirklich von diesem formalen Aspekt. Ja? Wenn Sie schauen, seine Bauten sind alle verschieden. Es gibt keinen durchgehenden Stil. Er war ein Antithese in dieser Art von Denken.
Er war kein Mann, der gesagt hat, alles muss eckig sein. Alles muss rund sein. Für ihn hatte jede Form, und daher hat er auch das Buch geschrieben, Architektur aus Leidenschaft, jede Form gelten lassen. Und das ist eine sehr schöne Sache.
Allerdings habe ich einige Begegnungen gehabt mit Studenten, in dem Fall waren es Männer, die keine guten Erfahrungen mit ihm gemacht haben, die sich bitterlich beklagt haben, wie er mit ihren Entwürfen verfahren ist und ihnen ans Herz gelegt hat, sich vielleicht einen anderen Beruf zu suchen. Und ich denke, Schwanzer war, wie auch im Film nicht verschwiegen wird, wie auch Wolf de Brieck sagt. Also er war unglaublich konziliant, konnte aber auch cholerisch brüllend sein. Ich glaube, wenn Schwanzer Talent und Intelligenz gewittert hat, dann hat er es gefördert. Wenn er, und so ungerecht dieses Urteil gewesen sein mag, das Gefühl hatte, er hatte unbegabte Menschen vor sich, glaube ich, war sein Geduld sehr, sehr rasch erschöpft. Daher denke ich mir, wenn er von jemandem den Entwurf mit den Worten, das ist aber nicht ihr Ernst, mit der flachen Hand wieder zu Pappe gepresst hat, geklatscht hat, dann denke ich, dann hat er wahrscheinlich recht gehabt.
Max Gruber hat für seinen Dokumentarfilm auch noch Geschichten ausgepackt, die das Genie alltagstauglich greifbar machen. Zum Beispiel die Geschichte mit den Zündapps, erzählt von Heinz Neumann. Und am Ende die Architekten Andrea und Dieter Hoppe.
Es gibt ja die lustige Geschichte, wie in die Zündapps. Das war auch eine Gruppe, die zu dieser Zeit sehr viel Krawall gemacht hat, so wie die Coops oder wie die Hausrucker. Die haben ihn eingeladen, um mit ihm Harley Davidson zu fahren. Der Herr Professor kam und hat sich wirklich auf eine Harley Davidson draufgesetzt und hat das ausprobiert.
Blasen da durch die Tiefgarage, also großartig, das habe ich super gefunden.
Wenn damals die Zündapps zum Schwanzer gegangen sind und sagen, sie machen ihre Präsentation für ihr Projekt in der Garage, ist er selbstverständlich dorthin gekommen, ist mit denen auf der Maschine gesessen und ist mit denen Motorrad gefahren. Heute ist das unvorstellbar.
Dieses Anders, was bringen, was vielleicht auch ein Blödsinn war, was ja durchaus auch dabei war. Aber es war erlaubt, dass man es bringt. Und das finde ich ist einer der ganz großen Momente.
Das war ein neuer Wind.
Das war ja ein neuer Wind. Und das glaube ich glaube, das hat die Studium, also die Studierenden, also war das ganz, ganz wichtig.
Er hat zum Beispiel keine Sprechstunde gehabt. Also man hat, wenn er da war, er war ja nicht sehr oft da, aber wenn er da war, hat man hineingehen können und wenn gerade nichts war, hat man mit ihm reden können. Also das war schon, eine offene Tür war das schon. Und das war bei den anderen nicht so. Also nein. Und das war also Herr Professor. Und das, ja. Da war ja noch... Er war sicherlich auch ein Ego. Also nur haben ja wir in unserer Hochachtung zu ihm und in unserer Verehrung zu ihm, weil wir haben ihn ja gern gehabt. Ja. Was ja zu einem Universitätsprofessor, damals war es noch nicht Universität, war es noch Hochschule, Hochschulprofessor, den hat man nicht gern gehabt, den hat man ehrwürdigst gegrüßt und vor dem hat man Achtung gehabt. Aber beim Schwanzer war das so, dass man sich traut hätte zu sagen, danke oder so irgendwie. Den hat man sich auch getraut anzurühren.
Wir sind zurück im Wien-Museum bei Andreas Nierhaus und blättern in dem Fotoband Architektur aus Leidenschaft. Die Bindung lässt nach, das Buch verliert schon seine Seiten, wenn man sie auch nur leicht berührt. Vor uns liegt aber ein Bild, das Zementwerk in Mannersdorf zeigt.
Das ist sicher eines der interessantesten Gebäude von ihm, auch unbekannten. Ein Industriebau, den er als eine abstrakte Skulptur auffasst, ohne dass es als verspieltes La pour la oder eben als reine skulpturale Architektur ist. Es ist alles aus der Funktion entwickelt, aber eben wie eine Skulptur erscheint es da in dieser flachen Landschaft.
Karl Schwanzer, der fast nur für sein BMW-Gebäude bekannt ist, hat in den 1960er Jahren aber auch eine Kirche gebaut, in Pötzleinsdorf. Mit dem angrenzenden Pfarrhof liegt dieser Bau aus Sichtbeton und Klinkermauerwerk mit seinem trapezartigen Grundriss auf einer Art Terrasse und an einer besonderen Verkehrssituation. Andreas Nierhaus, dann Heinz Neumann.
Die Kirche in Pößlensdorf steht an einer schwierigen Stelle, hinter einer Straßenbahnschleife eigentlich, in einem Eck. Und er hat aus dieser Not eine Tugend gemacht und einen trichterförmigen Raum konzipiert, der an den Seiten durch Klinkermauern begrenzt wird und durch freistehende Pfeiler rhythmisiert wird. Und es führt also direkt auf diesen Altarraum zu. Es ist eine der typischen Kirchen der 1960er Jahre in Wien, also sehr fortschrittlich, modernistisch, pur, reduziert. Das Gegenteil eigentlich von den barocken Kirchen, wie man sie in Wien gewöhnt ist. Und hat eine unglaubliche Klarheit und Präzision und auch eine Fokussierung. Ja. Und das ist eine der Qualitäten dieses Kirchenbaus. Ja.
Und man sieht die Steine.
Es sind Klinker, die man sieht, also es sind Sichtziegel. Es ist ein sehr großzügiger, es ist auch ein großer Raum, aber es ist ein wirklich sehr großzügiger, freundlicher Raum geworden, diese Kirche.
Ich habe wahrscheinlich die meisten Bürohochhäuser in Wien gebaut. Macht natürlich einen Architekten sehr stolz und sehr glücklich. Aber was ich noch nicht machen durfte, ist eine Kirche. Und Schwanzer hat ja auch Pötzleinsdorf sehr stringente Kirchen gebaut und ist dort nicht poetisch geworden in der Form, sondern hat gezeigt, hier ist eine höhere Macht und hat das sehr streng formuliert. Und das hat mir gut gefallen.
Karl Schwanzer, der in seinen Texten immer wieder auch Gedanken seines katholischen Glaubens aufflackern lässt, war einer der Architekten, die an der Kapuzinergruft in Wien ihre Handschrift hinterlassen haben.
Für die Kapuzinergruft hat Karl Schwanzer eine Erweiterung konzipiert in den 60er Jahren und dabei eine ganz wunderbare Deckenkonstruktion aus gefalteten, wie aus scheinbar aus Papier gefalteten, aber natürlich aus Stahlbeton bestehenden Segmenten konzipiert und eine sehr auffällige Gestaltung der Wand mit unterschiedlich groben bzw. feinen Kieseln, die da in dem Beton vermischt sind.
Ja, und dadurch, die Textur ist verschieden.
Genau,
ne?
Es ist eine ist eben so eine Art wie auf die Natur, auf das Erdreich anspielende Wandstruktur, so als würde man durch das Sediment schneiden und dann eine ganz starke, aber nicht dominante Form, die sich in diesem eigenartigen Raum, der ja eine Erweiterung der habsburgischen Grablege ist, sehr zurücknimmt gleichzeitig.
Karl Schwanzer suchte die Verbindung von technisch funktionalen und ästhetisch optimalen Lösungen, sagen seine Schüler und Kollegen. Boris Potrecker zieht einen Vergleich mit Architekt Roland Rainer.
Rainer war die Akademie der Bildenden Künste. Ich habe bei ihm studiert, habe bei ihm absolviert. Und war natürlich dann sehr neugierig, was die andere Seite macht. Wo ist die Form? Wo ist dieses Ethos der Form? Wo ist das Eros der Form? Und da gab's den Schwanzer, der die Szene damals beherrscht hat. Und dann bin zu ihm und habe dann in der Folge auch etliche Projekte allein bearbeitet. Das heißt, der eine war Form und der andere war Anthropologie der Reine. Also eine ganz andere Zugang. Diese zwei Persönlichkeiten haben grosso modo damals die Szene beherrscht.
In der Wien-Bibliothek des Alten Rathauses besuche ich den Historiker und Bibliothekar Franz Gangelmeier. Er hat sich über 10 Jahre lang mit der Biografie Karl Schwanzers befasst.
Also dieses große Bild, das finde ich immer sehr anregend, weil es genau das ein bisschen beschreibt, wie bibliothekarisches Arbeiten oder wissenschaftliches Arbeiten funktioniert. Zuerst, dass man mal alles versucht zu katalogisieren, alles in Reihe und Glied zu bringen, wie hier zum Beispiel die Farben auch hier schön zeigen. Und dann, wenn man es liest, kommt alles zusammen. Das heißt, ein Text entsteht ja daraus, dass man viel gelesen hat, dass man viele Informationen hat. Und wie es oft so ist, ergibt sich daraus ein neues Bild. Und manchmal ist es dann so, dass es ins schwarze Loch abdriftet.
Was wäre dann das Abdriften ins Schwarze, wenn man hier die ganzen Schichten der Recherche zusammenlegt?
Indem, dass man dann so viel gelesen hat, dass dann irgendwie so viel überlagert ist, dass man dann oft so einen ganzen Haufen hat und Theorien, die zuerst einfach klar erschienen sind, mit so viel Informationen dann gar nicht mehr haltbar sind. Das heißt, dass man dann eine Widerlegung von eigenen Theorien auch wieder hat. Und dass man dann sagt, ich muss es einmal setzen lassen, ich muss ins schwarze Loch einmal irgendwie abschieben, um dann später eventuell wieder da rauszuholen. Das heißt, es ist ja nicht ein schwarzes Loch, ist ja nicht für immer weg, sondern man kann es ja wiederholen. Und dann fängt man mit der Katalogisierung wieder an, man schaut sich diesen Vorgang eines Prozesses und das ist für mich deswegen dieses Bild ganz aussagekräftig.
Von wem ist es?
Daniel Ferstl. Das ist ein Wiener Künstler, soweit ich weiß.
Also man sieht eben verschiedene Farbschichten übereinander.
Genau, eigentlich ist Architektur ja auch nichts anderes. Das heißt, man baut etwas und daraus geben sich natürlich auch viele Geschichten. Und bei Karl Schwanzer ist es ja auch so, dass er mehr als wie ein Architekt war. Er war in manchen Bereichen auch Philosoph, er war Visionär. Und da kommt auch viel zusammen, dass dann ein Gesamtkunstwerk auch wird. Das Buch kennen Sie?
Nein.
Ach so, das ist ja... Das ist das Buch, was ich ja im Müri Salzmann Verlag im Jahr 2020 ist es herausgekommen. Und das ist genau die Zeit, die Karl Schwanzer beschreibt, die frühen Jahre eines Architekten von Weltruf, also wo es eigentlich darum geht, bevor er bekannt geworden ist. Das heißt, das ist die Zeit alles vor 1950. Das, was eigentlich noch relativ unbekannt war bis dato.
Franz Gangelmeier erzählt, dass ihm die Familie Schwanzer viel anvertraut hat. Das sind Erzählungen, Geschichten, Dokumente, die nicht nur den Architekten, sondern auch die Privatperson zeichnen.
Sein Vater war Gefangenenaufseher. Sie wohnen gemeinsam im Gefangenenhaus. Das ist zwar Dienstwohnung, aber das kann man schon vorstellen, dass das auch prägend ist. Und seine Mutter wollte immer, dass er Beamter wird. Das war im 7. Bezirk. Das heißt, da gab es ein paar Zellen und der Vater hat dort die Aufsicht gehabt und die Mutter hat für die Insassen und für die Familie gekocht. Das war ein familiäres Verhältnis sozusagen. Es kann man sich gar nicht vorstellen im heutigen Sinn. Ob die jetzt gemeinsam auf den Tisch gesessen haben, glaube ich nicht. Also das wird schon getrennt gewesen sein, aber jedenfalls haben die dort eine Dienstwohnung gehabt.
Die Familie legte Wert auf eine musische Erziehung, sagt Franz Gangelmeier und betont immer wieder, wie vielschichtig Karl Schwanzer war.
Er wurde ja gedrillt darauf, dass er Violine spielt und er war meisterhaft im Violinespielen offensichtlich. Er hat Auftritte auch gehabt. Also er war sehr begabt in sehr vielen Bereichen. Und eine Sache, das habe ich vielleicht noch zuerst vergessen zu sagen, er konnte perfekt Französisch. Er konnte perfekt Englisch. Dass natürlich diese Sprachgewandtheit und dass er in Paris eine gute Figur machte auf der internationalen Ausstellung oder in der Schweiz. Man wollte weltgewandt sein und dann mit Anzug, adrett. Man wollte sich nicht schämen irgendwie als Österreich und als offizielles Österreich. Und er war ein junger Architekt, nicht angepatzt, war nicht NSDAP-Mitglied, wenn er mit seinem BMW immer vorgefahren ist. Und diese Leidenschaft zum BMW und seine Liebe zum BMW hat natürlich auch gegipfelt dahin zu seinem wahrscheinlich bekanntesten Bauwerk. Das, was ihn auszeichnet, ist, dass er wirklich immer ein Auftreten gehabt hat, das sehr seriös gewirkt hat. Zum Beispiel war ihm ein Anzug extrem wichtig und ein Auto. Und das waren die zwei Dinge, die besonders wichtig waren, weil er hat zum Beispiel am Anfang angefangen, Leute zu chauffieren. Zum Beispiel den Hertel, mit dem ist er als Chauffeur gefahren. Oswald Hertel, ein bekannter Architekt, auch Professor an der Angewandten. Und für ihn hat er als Assistent dann auch gleich gearbeitet.
Also die Moderne hat damals durch diesen Kanal vom Hertel in Wien getickt. Und Schwanzer hat natürlich profitiert, weil er Assistent beim Hertel war. Die Leute sind erst mit 50 und 60 eingestiegen in die Szene und haben größere Bauten gemacht. Ja. Also ich vermute, Schwanzer müsste haben so zwischen Projekte und Bauten, sagen wir, an die 150. Also die haben viel verloren gegenüber anderen Generationen heute. Ja. Mit 50, 60 in diese, oder dann auch später, fangen diese Bauten, die man kennt, ja, also dieses Museum des 20. Jahrhunderts, auch ein internationales Pavillon und das Philipshaus und die Botschaft in Brasilia und das BMW in München, selbstverständlich. Also diese Bauten, Meilensteine der österreichischen Architektur,
werden von Architekten der Nachkriegsarchitektur, sage ich einmal, in den letzten schöpferischen Jahren noch erwischt, wenn man so sagen kann. Das ist ein ganz anderer Aspekt gegenüber heute.
Doch warum sprechen wir erst heute so eindringlich über Karl Schwanzer, wollen seine Bauten in der Architekturgeschichte verorten und suchen seine Mitarbeiter auf? Der Filmemacher Max Gruber.
Ja, der Umstand, dass Schwanzer nicht so bekannt ist, wie es vielleicht seinem Status als Architekt und seinem Platz in der Architekturgeschichte gebühren würde, hat, glaube ich, einen sehr, sehr einfachen Grund, nämlich, dass er 1975 aus dem Leben geschieden ist, in einem Alter von 57 Jahren, was für Architekten eigentlich eine Phase der jugendlichen Schaffenskraft betrifft, weil die meisten, auch Sara Hadid, hat zum ersten Mal mit 50 Jahren zu bauen begonnen. Und ist ein Beruf, wo man sehr spät zum Erfolg kommt, üblicherweise. Schwanzer war damals eigentlich am Sprung zum Weltstar. Und wenn Schwanzer das Glück gehabt hätte, so alt werden zu dürfen wie Oskar Niemeyer, gut, ist ein Extremfall, oder aber auch Frank Gehry, dann, glaube ich, wäre die Rezeption eine ganz andere geworden.
Ich bin unglücklich, wenn ich nicht genug arbeite. Arbeit ist ein Mittel, nicht depressiv zu werden.
Er war auch eine Person, die von der größten Begeisterung bis zu der Depressiven war. Aber diese Passion für die Architektur, das war das Oberste irgendwo.
Begeisterung, Leidenschaft, die mitunter zur Besessenheit ausartet, macht nicht immer viele Freunde. Das Abtauchen in die eigene Tiefe, der Wahrheit auf den Grund gehen, das kann man nur selbst.
Also diese ambitionierte Arbeit war immer so am Rande, wie soll ich das sagen, von Ereignissen, die tragisch hätten beenden können. In St. Pölten zum Beispiel, auch ein großer Bau, wo der Schwanz einmal aus dem Fenster springen wollte. Man hat ihn dann aufgehalten überhaupt. Und bei den Nerven war das auch ein Problem zum Schluss mit ihm. Also es war eine vielfältige Persönlichkeit, aber wirklich jemand, der ambitioniert und bis ins Letzte für die Form, für die gute Form einer Ist-Zeit gekämpft hat.
Zurück bei Andreas Nierhaus im Wien-Museum. Hier soll in 2 Jahren eine Schau entstehen, die Karl Schwanzer und seinen vielen Objekten und Dokumenten gewidmet ist.
Das Karl-Schwanzer-Archiv im Wien-Museum geht auf eine Schenkung von Martin und Bertolt Schwanzer, den Söhnen von Karl Schwanzer, zurück. Das Wien-Museum ist seit 2018 in der glücklichen Lage, diesen sehr umfangreichen und sehr kostbaren Bestand von vielen tausend Zeichnungen, Plänen, Fotografien, aber auch Möbeln, Modellen und sehr vielen archivalischen Unterlagen, also Büroakten, beherbergen zu dürfen, bearbeiten zu dürfen, erforschen zu dürfen. Das Ziel ist es, dieses Archiv nicht als eine tote Materie zu betrachten, sondern zu aktivieren. Also das Potenzial, das heute noch in den Entwürfen und den Bauten von Karl Schwanzer liegt, immer wieder zu reaktivieren. Und das wollen wir mit einer möglichst raschen Digitalisierung dieses Bestandes erreichen. Und natürlich auch mit einer großen Ausstellung, die wir im neuen Wien-Museum planen. Er hat für sein eigenes Atelier Büromöbel entworfen, ebenso wie für seine eigene Wohnung und für zahlreiche Projekte. Und da sind Einzelstücke in die Sammlung gelangt, in unsere Sammlung, und bereichern das um eine ganz wesentliche Facette. Also das Gesamtbild von Schwanzer ist... Er ist vielleicht kein Gesamtkunstwerkler, wie das Josef Hoffmann war, aber ein Architekt, der tatsächlich noch bis zur Türklinke, und wir haben auch Türklinken von Karl Schwanzer in der Sammlung, alles durchdacht hat. Also es ist eine ganz auffällige, organische Form, die man auf eine Weise öffnen und vor allem schon angreifen muss, die einen mal neugierig macht. Also allein an dieser Türklinke, die sicherlich aus einem sehr intensiven Entwicklungsprozess hervorgegangen ist als Prototyp, kann man seinen Gestaltungswillen ersichtlich machen.
Also er hat alles gemacht. Also er hat dann angefangen, Uhren zu verkaufen. Er wollte dann Sesseln dort bauen. Er wollte Fertigteilhäuser schaffen. Er hat Kinderspielzeuge entwickelt und Christbaumschmuck. Er hat ein Atelier aufgemacht in Regensburg. Man konnte ihn mit allem begeistern. Also so, das sieht man ja auch in seinen Briefen. Und er hat sich für alles interessiert. Es war ja egal, ob er eine Lagerhalle für was baut oder eine Kirche. Also das habe ich auch großartig gefunden, dass er sich bitte seine ersten große Leidenschaft, die er aber nicht verwirklichen konnte, waren Fertigteilhäuser.
Ohne da herumzureden, der Karl Schwanzer war der stärkste Architekt seiner Generation in Österreich.
Filmmusiken wie diese zu Erzählungen von Zeitgenossen Schwanzers wie Wolf Brix, Boris Potrecka oder Heinz Neumann erzeugen eine Pose der Verneigung. Vielleicht durch die Handschrift des Filmemachers Max Gruber sogar so etwas wie Verliebtheit.
Mit Schwanzer war es keine Verliebtheit, sondern eine Langzeitbeziehung. Der Film ist über einen Zeitraum von fast 5 Jahren entstanden. Und es gab durch die unterschiedlichsten Umstände immer wieder auch lange Pausen. Die intensivste Phase beim Dokumentarfilm ist natürlich dann die im Schneideraum, wo auch die intensivste Beziehung entsteht, weil dort entsteht der Film.
Mit der Lösung eines Problems ist man verkettet bis zur Selbstaufgabe. Man vergisst alles um sich herum. Vergisst zu essen, zu schlafen, zu leben. Aber ohne völlige Hingabe an ein Werk ist keine Optimierung einer Leistung denkbar. Architekt zu sein ist kein bürgerlicher Beruf mit regelmäßigen Mittagspausen und Büroschluss um 5.
Für Karl Schwanzer war Architektur materialisierte Poesie. Das Bauen, kalter Journalismus. Und Poesie hat, wie Rimbaud es fordert, ins Unbekannte aufzubrechen. Karl Schwanzer ist aufgebrochen. Er flog voraus. 28 Schaffensjahre lang und über 600 Bauten und Projekte hinweg. Bis zum Ende und darüber hinaus durch das Tor, hinter dem das majestätischste aller Rätsel liegt, von dem wir eines wissen, dass es alles nährt, wonach das Instrument des Architekten klingt, wenn Karl Schwanzer darauf spielt. Leidenschaft, Liebe, Freude und Glück. Architektenpoem. Denkgebären. Glauben, zweifeln, lieben, leiden. Ahnen, fühlen, sehnen, opfern. Hoffen, leben, sein. Sinnen, sammeln, suchen, fordern, forschen, finden, fassen, wollen, drängen, kennen, können, sehen,
Wenn man Vorbehalte dagegen hat, ist man nicht allein. Auch Martin Schwanzer, mein Auftraggeber, der Sohn von Karl Schwanzer, war sich überhaupt nicht sicher, was er von der Lyrik seines Vaters zu halten hat. Bis zu dem Augenblick, wo Nikolaus Ofzarek den Text bekommen hat, und er fand ihn großartig. Und nicht nur dieses Gedicht, auch die anderen Gedichte. Und da waren wir uns einer Meinung, weil ich finde sie auch großartig. Dann hat Ofzarek auch noch in der Garderobe begonnen zu rezitieren. Und ich denke, es ist die berührendste und eindringlichste Schlussphase des Films. Vor allem endet dann der Film mit den wunderschönen Worten »Schön erleben, glücklich sein«.
Wir kehren zurück in die Wien-Bibliothek zu Franz Gangelmeier, der sich als Historiker mit Karl Schwanzer befasst hat und offen lässt, ob es in seiner Biografie womöglich einen rätselhaften Knick gibt und ob das durch verschiedene Perspektiven betrachtet tatsächlich auch rätselhaft bleiben muss.
Das war ja bei Karl Schwanzer immer so die große Frage, so ein weißer Fleck. Was hat er in der Zeit zwischen 1940 und 1945 gemacht? Das ist so diese große Unklarheit immer gewesen. Und das hat sich immer wieder dann geäußert dahingehend, dass man ab den 1980er Jahren ihn sogar in einer Zeitung einmal als Speer, Albert Speer verglichen hätte. Das passt natürlich nicht. Also man muss dazu sagen, Karl Schwanzer ist 1918 geboren. Das ist natürlich auch schon ein schwieriges Jahr. Also er wächst in einer Zeit auf, wo faschistische Systeme sich etablieren, wo das Klima in Europa zunehmend rauer wird. Und er selber beginnt 1937 dann mit dem Studium an der Technischen Hochschule in Wien.
Und da kommt immer wieder die Frage auf, inwieweit sich Karl Schwanzer mit den nationalsozialistischen Ideen identifiziert hat. Franz Gangelmeier beleuchtet diesen Punkt so.
Er war kein NSDAP-Mitglied. Es gibt einen Antrag, den er gestellt hat, wo er aber dann seit seines Lebens gesagt hat, das hat nicht er gestellt, sondern sein Mittelschulprofessor, den er begleitet hätte einmal. Und dann hat er halt für alle seine Schüler das gestellt. Er wurde jedenfalls nie aufgenommen, das ist Fakt. Und es wird natürlich oft seine Dissertation ein bisschen immer wieder diskutiert. Also er hat eine Dissertation geschrieben mit dem Titel »Der Ring von Sora, Entschandelung«. Jetzt muss ich mal nachschauen, wie der Titel genau heißt. Das weiß ich gar nicht mehr, war »Entschandelung und der Stadt Sora«. Und er wollte der Stadt Sora ein deutsches Gesicht wiedergeben. Das ist natürlich sehr schwierig. Deswegen, wenn man das jetzt so ganz klar betrachtet, war für viele einfach klar, okay, ein Architekt mit völkischem Einschlag. Was man aber natürlich auch korrekterweise betrachten muss, ist das, in welchem Kontext diese Dissertation entstanden ist. Er wollte ursprünglich eine Dissertation schreiben zu einer Bergarbeitersiedlung, zu der ist dann nie gekommen. Dann wollte er sich mit einem kunstgeschichtlichen Thema promoviert werden an der Universität Wien, also der Technischen Hochschule Wien. Auch das hat nicht funktioniert. Dann kam es, dass er ja genau in der Zeit, wo er bei der Luftwaffe seinen Dienst versehen hatte, dann dieses Dissertationsthema gefunden hat. Die Idee von Karl Schwanzer war natürlich schon, sich mit der Dissertation sich anzubiedern an Werner Lindner. Der war der Präsident oder der Leiter des Deutschen Heimatbundes. Und er schreibt ihm auch immer wieder, dass er jetzt diese Arbeit machen würde, diese Stadt ein deutsches Gesicht zu geben. Und der Lindner hat ihm daraufhin auch ein Honorar überwiesen. Das heißt, er hat Geld bekommen, er konnte in der Zeitung dort präsentieren. Also es gibt einen Abdruck in der Zeitschrift Deutsche Heimat. Und es war noch viel mehr geplant. Also er wollte irgendwie mehr in diesen universitären Bereich.
Das kleine, aber dichte Buch über Karl Schwanzer, das Franz Gangelmeier geschrieben hat, ist zwar schmal, aber gehaltvoll. Und ähnlich wie der Film von Max Gruber zeigt es gleich im Titel, dass es hier um eine große Würdigung Karl Schwanzers geht, wenn es heißt, die frühen Jahre eines Architekten von Weltruf.
Wenn man es liest, hat man ein Bild, das nicht immer gleich ist. Und ich glaube, wenn man das Buch zweimal liest, wird man vielleicht zweimal zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen, weil eben die Deutungshoheit niemanden allein gehört. Und deswegen ist es wichtig, dass hier auch zu einer Diskussion einmal etwas dargelegt wird.
Ob Karl Schwanzer ein Überlebenskünstler war oder ein Opportunist, dieses Urteil muss jeder für sich selber treffen. Was er sicher nicht war, war Nationalsozialist. Und das steht für mich und alle anderen, die sich damit beschäftigt haben, völlig außer Zweifel. Und daher war für mich diese Facette seiner Biografie in diesem Film in keiner Weise erwähnenswert.
Thank you.
Karl Schwanzer gehört sicher zu den zentralen Figuren der österreichischen Nachkriegsarchitektur. Ab 1945 bis in die 1970er Jahre war er eine ganz wesentliche Person, wenn es um die Öffnung Österreichs zum internationalen Architekturdiskurs ging. Er hat sehr bald auch als Professor an der Technischen Hochschule der heutigen TU Wien Generationen von künftigen Architekten und Architektinnen geprägt und ihnen diese Neugierde für das andere, für das Unbekannte eigentlich mitgegeben.
Schwanzer hat hinterlassen zwei Kategorien von Architekten. Die einen, die dem Geschäft zugewandt waren, also erfolgreich im Management, im Geschäft, und wirklich Architekten, die gebrannt haben für Architektur, also echte Architekten bis zum Ende der Architektur. Das heißt, diese zwei Typologien, wirkliche Architekten, Baumeister, die unter Umständen auch ein bisschen Latein gelernt haben, und Manager und Geschäftsarchitekten, könnte man sagen, was auch nicht Schlimmes ist. Ja? Wenn man ein Geschäft machen will, dann soll man es machen. Aber da soll man den Courage haben und sich dazu bekennen und nicht, sage ich einmal, die andere Position annehmen zugleich.
Es ist auch die Zeit gewesen, in der viele Architekten aufgehört haben zu bauen und gezeichnet, nur mehr gezeichnet haben. Gerade in Wien, wenn man an Hausrucker und Kopp Himmelblau, das sind alles Schüler von Schwanzer, denkt, diese berühmten Architektengruppen, da ist die Zeichnung in den Vordergrund gerückt und damit hat man auch den Bau in Frage gestellt. Und in so einem Umfeld muss ein Architekt, der so riesige Volumina umgesetzt hat, natürlich kritisiert werden.
Unsere Zeit braucht scheinbar keine Architekten. Seine Tätigkeit ist ins Zwielicht geraten. Der Architekt, sofern er Ambitionen entwickelt, wirklich zu bauen, das heißt auch als Persönlichkeit seinem Werk anzugehören, wird als die Sache verteuerndes Subjekt verteufelt. Bauen heißt, Kubikmeter Baumassen zu produzieren, billig, billiger und schneller. Auch anonymer, unauffälliger, bescheiden, schlicht, nichtssagend. Denn sonst heißt es gleich, wo hat er, der Bauherr, das Geld her?
Karl Schwanzer war wirklich ein Multitasking-Genie. Er war ein großartiger Lehrer, hat alle Ideen zugelassen, hat gute Ideen besonders belohnt, dass sie eben auf der Hochschule ausgestellt wurden, und hat das Wort Elite nie vermieden. Er hat gesagt, das ist eine elitäre Sache, etwas Gutes zu bauen.
Man hat nur natürlich den Wunsch immer, ja, im Rückblick das zu idealisieren. Aber es war ein arbeitsames, intensives Werk, Leben, das hier gelebt wurde, und ein Werk, das entstanden ist, das, denke ich, bis heute faszinierend ist.
Die Kunst muss die Welt zerstören, weil sonst ist sie ein Schuft. Aber die Architektur nicht. Die Architektur muss auch, aber muss bewahren, die Welt.
Bei mir heißt es allerdings, ich lasse mir die Kunst aus der Architektur nicht vertreiben.
Sie hörten, er flog voraus. Der österreichische Architekt Karl Schwanzer, gestaltet von Katrin Markowski.
Nächsten Mittwoch gibt's im Salzburger Nachtstudio eine Topos-Diskussion des Philosophenduos Liss Hirn und Fahim Amir zum Thema »Braucht es eine neue Aufklärung?«